Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Mit Judith Ebert.
Nabend. Vom Tellerwäscher zum Millionär. Der amerikanische Traum vom Selfmade-Millionär. Ein Jobwechsel, den in Wirklichkeit nur die wenigsten hinkriegen. Vom Journalisten zum PR-Fuzzi, prominentes Beispiel Steffen Seibert, Ex-ZDF-Nachrichtenmoderator, seit Jahren schon die Stimme von Bundeskanzlerin Merkel, wenn sie nicht selbst spricht. Das ist eher so der Jobwechsel-Klassiker. Der überrascht niemanden. Von der erfolgreichen Opernsängerin zur Pornoproduzentin, da geht's gleich, oh, ah, was? Adrienne Simonian hat diesen Jobwechsel vollzogen. Ich rede gleich mit der Ex-Opernsängerin, jetzt Pornoproduzentin aus Österreich. In dieser Stunde. Gleich geht's los.
Deutschlandfunk Nova.
15 Jahre lang hat sie an der Wiener Volksoper gesungen. Bevorzugt Rossini, Mozart und Strauss. Sie war eine der erfolgreichsten österreichischen Opernsängerinnen. Eine absolute Bilderbuchkarriere, die Adrienne Simonian hingelegt hat. Seit 2 Jahren ist die gebürtige Armenierin jetzt Pornoproduzentin. Ein Schritt, mit dem angeblich niemand gerechnet hat. Ich habe mit Adrienne gesprochen und sie gefragt, jetzt sieht man dich ja auf allen Fotos mit Kippe im Anschlag. Und wir wissen ja alle, ein rauchender Opernstar geht gar nicht. Zumindest nicht offiziell. Hätte man da als feinfühliger Kollege, Chef, Pressemensch nicht schon ahnen können, da steht eine gravierende Veränderung ins Haus. Deine Art, durch die Blume zu reden?
Na, ich bin ein Raucher und genieße es. Es ist ein Laster und das möchte ich auch nicht ablegen. Das Interessante war, dass in der Zeit, wo ich noch gesungen habe und das als Künstlerfoto benutzen wollte, es kein Opernhaus und keine Agentur angenommen hat, ein Sänger mit Kippe. Das geht ja gar nicht.
Ich wollte gerade sagen, das kann man sich bei einer professionellen Sängerin eigentlich fast nicht vorstellen. Bei dir war es offenbar körperlich kein Problem, oder?
Nö, es ging. Ich muss ehrlich sagen, es gab so 2, 3 Rollen, da habe ich echt aufgepasst. Da habe ich, ja, ich habe schon geraucht, aber sehr, sehr wenig. Das heißt so 5 bis 6 Zigaretten am Tag. Das kam auf die Rolle an. Aber ansonsten habe ich geraucht wie ein Schlot und ich rauche nach wie vor wie ein Schlot.
Also singst du jetzt nur noch unter der Dusche?
Ich singe überhaupt nicht mehr.
Wie jetzt? Also du hast ein schönes Lied im Radio und singst nicht mehr mit?
Na,
was?
Es fehlt mir auch nicht, die Bühne fehlt mir nicht. Es ist auch sehr spannend, weil davor ich eigentlich immer gedacht habe, ohne Bühne kann ich gar nicht mehr leben. Aber irgendwie die Liebe ist so einfach auf die feministisch, quasi die auf die Femporn gegangen, dass alles andere so verblasst ist und mir seitdem auch überhaupt nicht abgeht. Ich gehe zwar noch in die Oper, wenn nur mein Mann singt, aber ansonsten käme ich gar nicht auf die Idee, in die Oper zu gehen.
Also die Liebe zum Femporn ist entbrannt und war für dich auch quasi alternativlos die einzige Möglichkeit, was anderes zu machen, eine neue Karriere zu starten?
Nein, das war gar nicht so, dass ich mir gedacht habe, so jetzt will ich aufhören, was könnte ich alternativ machen, sondern ich war voll in meinem Beruf drinnen und es war kein Gedanke, dass ich meinen Beruf aufgebe. Das war gar nicht irgendwie nahe meiner Gedanken gewesen. Es ist nur durch ein Gespräch in der Kantine am Nebentisch dieses Thema entfacht worden. Da haben einfach die Choristen über Pornografie geredet. Und ich habe nur kurz hingehört, habe mir gedacht, ja, typisch Klischee, Männer, oh ja, geil, super. Und die Frauen, nein, furchtbar. Mhm. Und irgendwie ist das hängen geblieben. Und ein paar Tage oder ein paar Wochen, ich weiß es gar nicht mehr, fing für mich die Frage an, was ist denn jetzt wirklich Pornografie? Ist das, was wir sehen, wirklich Pornografie? Oder ist es die einzige Form von Pornografie? Hat das mit Sexualität zu tun? Hat das mit menschlicher Sexualität und Emotionalität zu tun? Und da begann es. Und erst nach 1,5 Jahren kam dann Entscheid, so, ich mache jetzt ganz was Neues.
Okay, dann war quasi das auslösende Moment, dieses Gespräch am Nebentisch. Aber was hast du dann gemacht in den 1,5 Jahren, was dich zu der Überzeugung gebracht hat, ich werde jetzt Pornoproduzentin? Du musst ja irgendwie dich gebildet haben in der Richtung.
Natürlich, das war ein langer Prozess. Also es war eine Entwicklung. Viele denken, ich stehe heute auf der Bühne und am nächsten Tag sage ich so, jetzt bin ich Pornoproduzentin. Ja, vollkommen absurd. Natürlich habe ich begonnen, mich mit Pornografie auseinanderzusetzen. Erst einmal wissenschaftlich, ja. Wie war das vor 2000 Jahren? Wie war das bei den Neandertalern und so weiter? Also wie sich das eigentlich ausgedrückt hat, geschichtlich und wissenschaftlich. Dann habe ich mich mit dem Feminismus beschäftigt.
Warte mal kurz, ich muss mal unterbrechen. Ja. Bei den Neandertalern gab es Pornos? Das muss ich jetzt, das kann ich jetzt so nicht stehen. Wie muss ich mir denn Neandertaler-Porno vorstellen? Wer hat die gedreht?
Nein, das einfach wie Sexualität die Menschheit begleitet. Das hat ja schon mit Höhlenmalereien begonnen. Das Erste, was man gefunden hat an Höhlenmalerei, was sexueller Natur waren, waren einfach Menschen, also Frauen und Männer, die abgebildet waren mit überdimensionalen Genitalien. Und es ging weiter, also was sich da alles im Mittelalter zum Beispiel abgespielt hat, was sich im 17., 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert oder jetzt. Pornografie ist etwas, was uns immer begleitet hat. Und ich will einfach diese Stigmatisierung, die einfach in der Pornografie gibt, auf meine Weise entstigmatisieren und es auch salonfähig machen. Und eben zurückzukommen auf die Entwicklung, nachdem ich das alles gelesen und ein bisschen studiert habe und viel recherchiert habe, war dann für mich die Frage, naja, was würde ich machen? Was würde ich drehen? Oder was fände ich jetzt interessant? Und dann begann erst das mit dem Konzept. Was will ich für ein Konzept? Und wenn die Idee war dann da, dann kam der nächste Schritt. Ich muss mich mit dem ganzen Technischen auseinandersetzen, weil ich habe nie eine Spiegelreflexkamera in der Hand gehabt. Ich habe gar nicht gewusst, wo man einschaltet und ausschaltet. Also wirklich von Tuten und Blasen keine Ahnung.
Also so eine richtige Künstlerin, so eine Analogmaus, die wahrscheinlich auch beim Laptop den Knopf nicht findet, ne? Oder kein Laptop hat, sondern nur einen Block und einen Stift zum Schreiben.
Ja, richtig. Naja, ich habe mir das alles beigebracht und dann auch natürlich, wie man schneidet, wie man Effekte reingibt und dann natürlich, wie man mit dem Licht umgeht. Was für ein Licht möchte ich denn haben? Und so entstand halt mein erstes Konzept Blackbox und so fing es an.
Adrienne Simonian, erfolgreiche Ex-Opernsängerin aus Wien, seit 2 Jahren erfolgreiche Pornoproduzentin. Sie dreht aber nicht die üblichen Wix-Vorlagen-Pornos mit Geschlechtsteilen in Nahaufnahme und Stellungswechseln im Minutentakt. Sie dreht experimentell, künstlerisch, feministische Pornos. Vorher aber kurz eine kleine Reise zurück in die grandiosen Anfänge deutscher Pornografie. Retro-Sexfilme hatten ja gerne so grandiose Titel wie Es knattert in der Lederhose, Heiße Feigen oder Fick und Fotzi. Aber auch sensationelle Dialoge wie Mann, warum liegt dir überhaupt Stroh? Frau, warum hast du eine Maske auf? Mann, dann blas mir doch einfach ein. Und los ging's mit der Wix-Vorlage für die vorwiegend männlichen Kunden. Pornos, die Adrienne Simonian so niemals drehen würde. Sie hat einen künstlerischen Background und macht seit 2 Jahren experimentelle, künstlerisch-feministische Pornos. Ihr Credo, Geschlechtsteile in Nahaufnahme zu zeigen, ist fad. Mich interessiert die Psychologie der Sexualität. Ich habe sie für eine Stunde Liebe interviewt und gefragt, bist du eine Feministin?
Mit dem Feminismus an sich zu beschäftigen, war eine Herausforderung, weil ich mich nicht als Feministin gesehen habe. Ich bin in den 70ern, Anfang 70er geboren und natürlich bin ich begleitet worden von Andrea Dworkin, Catherine MacKinnon und Alice Schwarzer, die einfach nach dem Motto immer gesagt haben, in der Theorie ist es Pornografie, in der Praxis ist es Vergewaltigung. Und damit konnte ich nicht so viel anfangen. Ich konnte mit diesem maskulinen Teil, der extrem herausgezogen wurde, es um zu zeigen, wir können das auch genauso wie die Männer. Das hat mir einfach nicht gefallen. Das war für mich nicht der richtige Weg, um eine Frauenbewegung aufzubauen. Ich glaube, dass es für die damalige Zeit natürlich sehr wichtig war und auch uns weitergebracht hat. Aber es hat sich verändert und darüber bin ich sehr glücklich. Und ich arbeite ja mit Patrick Cartus zusammen, das ist ein Kulturwissenschaftler. Der hat mir dann einfach knallhart gesagt, du bist totale Feministin. Und dann habe ich gesagt, aha, wenn das so ist, ja, dann sehe ich mich sehr wohl jetzt als Feministin. Und deshalb habe ich es dann auch als feministische Pornografie betitelt, als Femporn, als Sex-Positiv, weil ich denke, dass diese Art von Femporn einfach wichtig ist für die Frauen und für die Frauenbewegung, dass einfach Pornografie nicht gleich bedeutet, dass die Frau vergewaltigt wird. Es ist wichtig zu zeigen, dass eine Frau ebenfalls Lust hat und Lust empfindet und nicht wie im Mainstream, dass der Mann rein raus, der rein raus und sie schreit sich halt
halb in Ohnmacht, weil es unfassbar ja, geil
was auch
ist.
Immer, ja, unfassbar geil und ja, so ficken, dass man auch alles sehen kann. Das heißt, die Hüfte ein bisschen offen halten, dass man ja sehen kann, wie der Penis in die Vagina reindrischt. Und das gefällt der Frau. Und dann spritzt der Mann auf der Frau drauf und dann ist es zu Ende.
Ja, und am besten ist natürlich, er spritzt ihr ins Gesicht und sie leckt es dann ab und sagt, oh, voll lecker. Weil ich auch immer denke,
da muss ich jetzt etwas sagen. Es gibt ja Leute wie die Erika Lust.
Genau.
Petra Joy.
Genau.
Die alle sagen, das gibt es bei uns nicht. Ein Mann darf nicht ins Gesicht einer Frau spritzen. Und ich denke mal, warum nicht? Also es gibt einfach Frauen, ich habe mit so vielen Leuten geredet, die teilweise schon gesagt haben, also mir gefällt das ungemein und ich mag es richtig in den Mund rein, weil es mir schmeckt. Und dann denke ich mal, okay, wenn es ihr gefällt, ja, warum soll ich es ihr dann bitte verbieten?
Ja, ich denke, das ist auch eine Definitionssache, ne? Also so ein Dogma aufzustellen, zu sagen, ins Gesicht spritzen geht auf gar keinen Fall, ist eine Demütigung für die Frau, ist ja schon ein gewisses Dogma, was man einem Film auferlegt. Und ob man das dann mit dem Label feministisch oder neuer Feminismus versehen kann, tun die natürlich. Ich finde nicht, dass man da irgendwie Regeln festlegen kann. Machst du ja auch nicht. Machst es ja wirklich
so offen
wie möglich ohne Regeln. Ansonsten hast du ja gesagt, dich interessiert die Psychologie des Sexes und damit heißt es ja, man guckt sich an, was passiert, wenn Leute aufeinandertreffen. Also da gibt es dann ja keine Regeln mehr.
Wie gesagt, es geht mir um die Psychologie der Sexualität. Das heißt, wenn man sich die Blackbox-Sachen bei mir anschaut, das Licht ist ja so gemacht, dass quasi die Hälfte des Bildes einfach schwarz ist und der andere Teil einfach sichtbar mit schwarzem Hintergrund, deshalb Blackbox. Und da lasse ich einfach die Menschen alleine im Raum. Der Punkt ist nämlich, die Leute, die ich filme, sind einfach Menschen, die sich eigentlich nie gedacht hätten, dass sie je sowas machen. Das heißt, die Menschen kommen auf mich zu, eher, dass sie zum Beispiel schreiben, ja, ich finde das ganz toll, was du machst und das ist interessant. Und dann fangen sie eigentlich an, von alleine von ihrem Leben mir zu erzählen. Natürlich gebe ich dann auch von meiner Seite aus sehr viel Preis, weil ich will einfach dieses Vertrauen zurückgeben. Und durch diese Gespräche irgendwann sagen die, du, ich würde es eigentlich gern probieren. Und dann sagt, ja, lass uns das probieren. Und ich nehme ihnen auch jeden Druck weg. Das heißt, ich nehme mir für jeden 5 Stunden Zeit. Der Dreh an sich dauert zwischen 15 Minuten bis 50 Minuten, je nachdem. Aber die kommen erst einmal rein, wir trinken Kaffee, ich kaufe immer vom Demel irgendwelche Torten ein und wir essen zusammen.
Schön mit
und
vollem
reden.
Magen Sex haben.
Ja, natürlich. Ja, sich, so find, voll wird es ja nicht.
Ja, ich hoffe doch, weil da kann man sich ja kaum, also ich finde, da kann man sich dann kaum bewegen.
Naja, Zeit ist ja genug, man verdaut dann ja auch. Und dann
während des Sexes verdaut man ein bisschen.
Nein. Während des Redens.
Ja, klar.
Und auf jeden Fall wird dann über Gott und die Welt geredet. Ich sage dann auch nie so, jetzt gehen wir es an, sondern ich lasse sie selber dirigieren. Also jegliche Freiheiten und Druck darf da überhaupt keins sein.
Also hattest du wahrscheinlich auch schon alles von Leuten, die dann da losgelegt haben oder auch wirklich gesagt haben, nee, ich habe es mir anders überlegt. Danke für den Kaffee und den Kuchen, tschüss.
Interessanterweise kam das nie vor.
Oh, echt?
Ja. Jeder, der bei mir vor der Kamera stand, nicht es darum geht, oh Gott, ich finde das so geil, ich will jetzt, dass man mich beim Masturbieren sieht, die ganze Welt etc. Nein, diese Menschen machen das, weil sie eine Mission haben, weil sie es einfach wichtig finden, was wir für eine Arbeit leisten. und es auch fordern. Und es ist nun mal auch so, unsere Filme sind nicht aufgeilend, ja.
Wieso sind das dann Pornos?
Das ist es ja. Ich sag auf jeden Fall, dass es Pornos sind. Viele sagen, nein, das ist so künstlerisch und mit Kunst verbunden, das mag sein. Aber dennoch ist es pornografisch, weil sexuelle Handlungen stattfinden und natürlich auch alles zu sehen ist, wenn die Kamera das gerade auffängt. Was ich liebe, ist, wenn man gewisse Dinge gar nicht sieht. Und ich finde generell, umso leiser, umso interessanter wird's.
Ein interessanter Ansatz für ein Porno. Ein Porno, in dem die eigene Fantasie gefordert wird. Definitiv keine Wix-Vorlage für Männer. Wir wissen ja alle, die sind sehr visuell veranlagt. Höchstens eine für uns Frauen. Und damit schließt sich der Kreis zum Femporn. Adrenée Simunian ist heute Abend unser Gast in Eine Stunde Liebe. Googelt ihr. Ungewöhnlichster Berufswechsel Österreichs erscheint der Name Adrenée Simunian. Adrenée hat eine schöne Karriere, Zitat, als Opernsängerin gemacht. 15 Jahre lang hat sie an der Wiener Volksoper erfolgreich gesungen. Dann hat sie hingeschmissen und produziert inzwischen seit 2 Jahren erfolgreich Fempornos. Auf den ersten Blick tatsächlich super ungewöhnlich. Auf den zweiten gar nicht so. Wenn man dich kennt, oder Adrenée? Es gab doch Leute, die haben gesagt, entweder Oper oder Porno. Warum eigentlich?
Ich war immer ein lustiger Mensch. Ich konnte mit jedem sehr gut, aber ich hatte immer schon sehr, sehr wenige Freunde. Und natürlich die, die sehr eng mit mir befreundet sind, die haben sich nicht gewundert. Interessanterweise, das, was du sagst, war ein bisschen anders. Das war ein Freund von mir, der... wo ich gesagt habe, ja, ich habe mich entschieden und das werde ich machen. Und ich gesagt, ja, ich hätte mir entweder das erwartet oder du wärst Puffmutter geworden. Eines von beiden.
Gut. Sehr nett.
Also die waren nicht so überrascht. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber...
Hast du schon immer über Sex geredet vielleicht? Sexuelle
Nein,
Menschen
eigentlich
auch.
Gar nicht.
Hast du eine wilde Vergangenheit?
Eigentlich auch nicht.
Dann weiß ich auch nicht.
Man soll es nicht glauben, aber ich bin erst mit 25 entjungfert worden. Also.
Auch damit kannst du gut Werbung machen für deine Pornos. Ex-Opernsängerin erst mit 25 entjungfert worden, macht Pornos. Das ist schon echt, oha. Da denkt man aber wirklich an Blümchensex, ne? Nicht an Pornos, sondern an Blümchensex.
Natürlich hat jeder seine Fetische in der Sexualität. Und natürlich habe ich auch meine Seiten. Aber ich habe mich einfach getraut, mich damit zu beschäftigen. Und hatte wenig Angst. Ich war sehr experimentierfreudig, habe viel ausprobiert, aber theoretisch, ich habe eigentlich mit den Kollegen nicht über Sexualität geredet, nee.
Keine Ahnung, nee. Wie dir dann vielleicht, weil du so eine heiße Braut bist oder so.
Ich bin doch keine heiße Braut.
Na klar, rote Lippen, schwarzes Haar, sieht ein bisschen aus wie ein Schneewittchen, also ist schon.
Das war in den Jungen, ja.
Okay, dein Mann... der ja auch ein gefeierter Opernstar ist, der ja auch immer noch auf der Opernbühne steht, beziehungsweise deine Eltern, deine Familie, was haben die denn gesagt? Das stelle ich mir witzig vor.
Also ich fange mal beim Wolfgang an. Der Wolfgang ist ja in der derzeitigen Zeit der größte Heldenbariton, den wir haben. Also von Bayreuth bis New York bis Salzburger Festspiele. Also er ist wirklich ganz, ganz top. Und der hat mitbekommen, dass ich mich damit beschäftige. Und ich habe ihm auch immer viel erzählt und was ich gelesen habe und wie spannend das ist. Und er fand das auch immer ganz, ganz spannend. Und irgendwann habe ich gesagt, ich möchte das machen. Und er hat sich umgedreht und gesagt, das finde ich eine super Idee. Und das war's.
Sehr
und
gut.
Seitdem, ja, er ist total stolz auf mich. Er findet das großartig, was ich mache und hat totales Vertrauen. Ich habe mich an unserem... Konto bedient, wirklich schon inzwischen eine sechsstellige Summe.
Oha.
Der hat nie gefragt, was hast du mit dem Geld gemacht, wie viel hast du ausgegeben? Nie.
Toller Mann.
Extrem toller Mann.
Mhm. Und was sagen deine Eltern?
Sie haben am ersten Moment einfach gar nichts gesagt und meine Mutter ist 80, mein Vater 85 und irgendwie habe ich dann so viel darüber geredet, dass sie jetzt mit 80 und 85 über ihre eigene Sexualität reden.
War das ein langer Weg bis dahin?
Naja, ich bin ja im Iran geboren, bin Armenierin und 77 nach Wien. Und meine Familie ist eine sehr, sehr konservative Familie. konservativ in dem Sinne, mein Vater war Großindustrieller im Iran, er war Selfmade-Millionär und so weiter. Und der Grund, warum wir dann nach Europa kamen, das war ja noch vor der Revolution 79, das heißt 77, dass einfach die Kinder eine europäische Erziehung bekommen. Und so bin ich auch aufgewachsen.
Aber das gehört doch dazu. In der europäischen Erziehung kann doch sowas passieren.
Ja, aber sie haben jetzt kein Problem. Aber ich sage nur, wie ich aufgewachsen bin. Ja, also man durfte den Eltern kein Widerwort geben. Ja. Also streiten ist dann nichts. Und natürlich hat man von mir erwartet, dass ich Medizinerin oder Juristin werde oder in die Wirtschaft gehe, aber das habe ich halt nicht gemacht, ich bin in die Musik gegangen. Und sehr glücklich war halt zum Beispiel mein Vater nicht, wie ich gesagt habe, so, jetzt habe ich das studiert, jetzt habe ich das studiert und jetzt mache ich die Opernklasse und ich bin Opernsängerin werden. Und er hat gesagt, ach man, mit Opernsängerin, wie soll man da Geld verdienen etc. Ja, habe ich. Ich hatte Glück, ich habe wirklich eine schöne Karriere hingestellt und bin sehr dankbar dafür, aber sie sind erst mit der Zeit langsam weich geworden, ja. Also meine zwei älteren Geschwister sind anders aufgewachsen als ich, weil ich war immer schon das schwarze Schaf. Also ich habe schon immer rebelliert.
Also so ein klassisches schwarzes Schaf sieht für mich persönlich anders aus. Du warst ja 15 Jahre lang Opernstar an der Wiener Volksoper und du siehst es ja auch an den Reaktionen der Leute, der Presse. Alle haben sich genau darauf gestürzt. Opernstar wird Pornoproduzentin. Das wundert einen ja erstmal schon.
Das hat der Patrick auch vorausgesagt. Er hat gesagt, du musst den Aufhänger machen, dass du Opernsängerin warst. Er hat gesagt, das interessiert doch keinen Schwein. Aber genau das interessiert die Leute, weil sie eben mit Opern, Bildung, genau. Kultur, Kunst, Talent und etwas Besonderes und Glamour und was weiß ich was denken. Die Leute sind einfach, ach, wie kann eine Opernsängerin Pornoproduzentin werden? Das ist für die einfach unverständlich. Und für mich ist das kein großer Sprung.
Nee, ich wollte gerade sagen, es ist von Bühne zu Bühne. Ne? Ja. Das Ding ist, das, was du ja auch schon gesagt hast, ist die Bilder, die man im Kopf hat. Nämlich Porno ist schmutzig und Oper ist Hochkultur. Wie habt ihr denn vor, da hast du mit deinem Team vor, dieses Klischee zu durchbrechen? Weil das ist ja dein Anliegen auch mit deinen Pornos.
Ich habe halt einfach das Glück, dass wir sehr großen Medien Aufmerksamkeit haben. Also ich versuche eben durch die Medien die Leute aufmerksam zu machen, zu zeigen, der Schritt von der Opernbühne zum Pornoset ist klein, zumal so, wie ich es mache. Weil ich habe vorher auch immer die ganze Zeit nur mit Emotionen gehandelt. Für mich war immer wichtig, wie stelle ich meine Rolle dar, ja? Ich muss zum ersten Mal auf die Bühne und das Publikum muss dann von Anhieb genau wissen, ah, was ist das für ein Typ? Was hat die für eine Geschichte? Oder was hat er nach bei Hosenrollen zum Beispiel? Was hat er für eine Geschichte vorher? Mhm. Und damit habe ich mich die ganze Zeit beschäftigt. Ein Psychogramm zu erstellen, das einfach durch das Stück durchhält, dass das für Leute logisch vorkommt, warum ich so handle, wie es halt dann drinnen steht, dass ich handle, oder der Regisseur gesagt hat. Das ist hier nicht anders. Das ist reine Emotionalität. Sexualität ist Emotion.
Wir Deutschen sind Weltmeister im Pornos gucken. Mit 12,4% am weltweiten Traffic von pornografischen Inhalten liegen wir vor Spanien, England und den USA. Im Internet drehen sich 25% aller Suchanfragen um Pornos. Oha. Ob die Fempornos von Adrienne Simonian dazugehören? Vermutlich eher nicht. Die Ex-Opernsängerin dreht Pornos für Frauen. Nach drei verschiedenen Konzepten, Blackbox, Blind Date und Let's Fuck Porn. Bei allen ist eins gemeinsam, der Sex findet ohne Drehbuch statt. Der Unterschied, bei Blackbox und Blind Date stehen Laien vor der Kamera, bei Let's Fuck Porn Profis. Mit Let's Fuck Porn hat Adrienne vor 2 Jahren ihre Karriere als Pornoproduzentin angefangen. Heute nennt sie das Kunstprojekt. Denn die Filme sind sehr, sehr speziell. Warum? Hat sie erklärt, als ich sie interviewt habe. Ich habe sie gefragt, wie definierst du eigentlich Porno, wenn die eigenen Pornos komplett unterschiedlich gemacht sind und aussehen?
Pornografie hat viele Gesichter, ja. Ich kann jetzt nicht sagen, das ist Pornografie und das ist nicht Pornografie.
Nee, für dich, dein Porno.
Für mich, wenn sich eine Frau hinsetzt und sagt, ich konsumiere keine Mainstream-Pornos, die lügt. Das ist ein Blödsinn. Frauen gucken genauso Pornos, ja. Und Frauen haben genauso Momente, wo sie total geil sind, ja. Das ist nicht ja nur bei den Männern so. Das heißt, ich habe nicht die Absicht, Mainstream-Porno zu vernichten, ja. Also wer das gerne sehen möchte, kann das gerne anschauen. Ich selber konsumiere es ja auch. Meine Art der Pornografie ist das, was ich mache. Und das ist eben Blind Date, Blackbox und Let's Fuck Porn. Mit Let's Fuck Porn haben viele Probleme.
Warum?
Sehr, sehr viele. Weil sie sehr verstörend sind, weil sie sehr provokant sind und die sind natürlich mit professionellen Femporn-Darstellern, Alternativ-Pornografen besetzt und das ist auch geskriptet und so weiter. Aber auch nicht die Sexualität. Die Sexualität skripte ich nie. Aber da handelt es sich halt immer um ein Thema, wie zum Beispiel The Party. Das ist für mich eine Persiflage auf dieses Klischee, was man überall in jedem Film sieht. Essen und Sexualität, Essen und Erotik, ja, vor allem die Erdbeere. Mhm. Und ich habe halt eine Persiflage daraus gemacht, das sehr harmlos beginnt mit einem Transgender-Mann, wo man auch am Anfang denkt, das ist ein Mann, weil er auch ein Mann ist, aber der hat halt noch eine Vagina. Und das bekommt man eher am Schluss heraus. Das ist das Erste, was Leute total verstört. Das Zweite ist, dass dieses Essen vollkommen obsessiv und ekelhaft wird. Also es ist grauslich. Und diese Grauslichkeit hat aber auch eine Ästhetik. Ja, also Ästhetik ist nicht gleich, dass es schön sein muss.
Das, was die Leute verstört, ist dann quasi die Überraschung der Vagina beim Mann und dass der Sex quasi anfängt aus einer ekligen Situation heraus. Oder was verstört die dann?
Na, interessanterweise war mein bester Freund Richard jetzt für ein paar Tage in Wien. Das ist ein Schweizer, der selber ist Fotograf und hatte noch nie etwas von mir gesehen. Der ist selber Aktfotograf. Er hat gesagt, das ist einfach nur ekelhaft. Sag ich, ja, aber Darum geht's ja. Es geht nicht darum, dass einfach Pornografie oder diese Klischees, die wir kennen, einfach nur eine Seite haben. Sie haben zwei Seiten. Ja, bei Beautiful zum Beispiel, da über diesen Schönheitswahn, den Frauen haben und einfach aussehen wollen wie Heidi Klum und was weiß ich was, weil sonst sind sie nicht hübsch und dadurch dann auch Essstörungen bekommen, das habe ich einfach auch als Thema genommen und habe das total abstrakt dargestellt. Was ist denn eigentlich Schönheit? Ja, was bedeutet Schönheit? Ich habe da zum Beispiel wahnsinnig viel Nutella gehabt. Und der Richard hat dieses Nutella mit Scheiße verbunden. Ja.
Das liegt ja auch nah.
Ja, und das ist ja natürlich gewollt gewesen von mir. Ja. Und die klebt, an der liegt und sie steht. Und sie zieht sich dann auch aus und der ganze Körper von oben bis unten, das ist, schaut wie Scheiße aus. Ja? Mit irgendwelchen Stücken, wo du nicht mehr erkennst, was das ist. Das sind Obststücke, die dann irgendwo im Genitalbereich auf einmal aufnehmen und man sagt, alles ist jetzt Sperma und sie schluckt das gerade total genüsslich, das ganze Gesicht voll. Und er konnte damit gar nichts anfangen.
Also ich finde, das hört sich sehr amüsant an zum Beispiel.
Ja, ich fand's amüsant. Also
wir haben offenbar den gleichen schlechten Humor.
Kann sein, das freut mich sehr. Mhm. Dann habe ich ihm in eine Blackbox gezeigt. Ja, damit konnte er umgehen, weil das natürlich auf schön ist und interessant und damit konnte er umgehen. Aber Let's Fuck Porn ist wahrhaftig auch die Rubrik, die am schlechtesten verkauft ist. Aber ich will halt mit gewissen Dingen Menschen konfrontieren und auch diese Seite, die künstlerische Seite von mir rauslassen und auch Settings zu haben etc. Mhm. Das finde ich sehr spannend.
Ja, ich glaube, wenn man ein Porno kauft, deswegen habe ich dich nochmal nach deiner Definition von Porno gefragt, dann willst du halt ein schönes Bild haben, um eine Wix-Vorlage zu haben und das ist ja eigentlich immer...
Naja, das gibt schon im Mainstream. Also die Mainstream-Sachen werden ja immer brutaler. Dieses Facial Abuse zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich damit nicht so auseinandergesetzt gehabt und habe das vor ein paar Wochen entdeckt und gesagt, es ist nicht nur ekelhaft, sondern das ist menschenunwürdig.
Ja, aber das ist ja auch mit Drogenkonsum verbunden, weil anders kannst du ja solche Sachen auch gar nicht machen.
Ja, auch diese Speiben, während sie ihm einen bläst, das ist einfach für mich, ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht, wie schön das für einen Mann ist, wenn die Frau einfach, wenn er seinen ganzen Penis in den Mund steckt und sie auch dabei den Penis voll speibt. Vielleicht mache ich einen Film darüber.
Ein Pornofilm über abartige Pornopraktiken. Wie könnte der aussehen? Ich bin mir sicher, Adrenée Simonian tüftelt mit ihrem Team von Arthouse Vienna bereits an entsprechenden Konzepten. Adrenée Simonian. 15 Jahre lang war sie erfolgreiche Mezzosopranistin an der Wiener Volksoper. Sie hat bevorzugt Mozart und Strauss gesungen, also richtig schöne klassische Opern, die den Konsumenten unverschämt glücklich machen. YouPorn, Pornhub, Brazzers, Pornoseiten mit klassischen Mainstream-Pornos drauf. Ganz offensichtlich eher für männliche User gemacht. Denn am Ende geht's ja immer darum, dass Mann kommt, die Lust des Mannes befriedigt wird. Frau ist hauptsächlich dafür da, sämtliche Körperöffnungen zur Verfügung zu stellen und auch gerne mal einen Orgasmus vorzuspielen. Adrenée Simonian, Ex-Opernsängerin aus Wien, stört das. Und zwar schon länger. Vor 2 Jahren hat sie es dann getan. Sie hat arthouse-vienna.at online geschaltet, das Portal ihrer Firma, über das ihre Pornoclips gekauft werden können. Pornos von Frau für Frau. Ich habe sie interviewt und gefragt, auf eurer Startseite werbt ihr ja damit, dass ihr experimentell künstlerische Pornos macht, einen neuen feministischen und ästhetischen Zugang zur Pornografie habt. Was kriegen deine Konsumenten zu sehen?
Alles, was ich filme, sind Zufallsprodukte. Ja, das heißt, die Kameras laufen, ich habe 3 Kameras stehen. Die sind natürlich so konzeptioniert, dass ich verschiedene Blickwinkel habe, dass ich gut kombinieren kann. Aber was da drinnen wirklich passiert, weiß ich nicht. Ich sage denen immer, es gibt hier keine Kameras. Achtet nicht auf die Kameras. Ja, was ist, wenn wir dann ganz außen sind? Sage ich, ja, dann seid ihr ganz außen. Das ist vollkommen egal. Die Blackbox-Sachen, die ich filme, schneide ich dann natürlich sehr bedacht aus. Und es ist einfach durch Zufall so, dass man immer einen Teil des Körpers sieht, in ihrer Bewegung und in ihrer Aktivität. Das finde ich eben so spannend.
Wie wichtig sind bei der Entwicklung deiner Ideen für dich Wegbegleiter wie Patrick gewesen, die gesagt haben, ja, wir müssen in diese Richtung gehen, das ist eine Marktlücke, das ist eine gute Sache?
Ich hasse Hierarchien. Ich habe mich nie als Chef aufgeführt. Das interessiert mich wirklich überhaupt nicht. Das heißt, ich komme oftmals mit einer Idee, einer Rohidee, stell die in der Mitte und sag, was können wir damit anfangen? Und dann kommen einfach verschiedene Ideen und das setzt sich dann zusammen und daraus wird ein unglaublicher Film oder Idee, was auch immer, ja. Und auch das, was wir machen, macht keiner. Ja, ich mache das jetzt nicht so, dass ich sage, ich suche eine Marktlücke und bediene eine Nische, was niemand bedient, sondern es ist einfach passiert. Und Patrick schneidet inzwischen auch schon Filme, das habe ich ihm angeboten. Auch Ani schneidet schon Filme, die macht die Making-ofs etc. Und ich belasse auch die Filme den Leuten.
Also die Leute machen so, wie du die machen, im Grunde alles. Von der Ideengebung alles. Bis zur Umsetzung, bis zum Schneiden, bis zur Postproduktion machen die alles.
Ich lasse sie alles machen, was sie wollen. Und ich bin total offen, es muss nicht nach meiner Art gehen. Ja? Ich habe meine Art, einen Film zu machen. Anne hat halt eine andere Art und Patrick hat eben auch eine andere Art. Und teilweise sind die Sachen von Patrick viel besser als meine.
Alle eure Filme basieren ja auf den 3 Grundkonzepten Blackbox, der schwarze Kubus, eine Hälfte ausgeleuchtet, die andere im Schatten, Blind Date, 2 Fremde haben Sex mit verbundenen Augen und Let's Fuck Porn, da haben wir ja schon drüber geredet. Das einzige Konzept mit Profischauspielern. Das Setting und die Ästhetik bleiben bei Blackbox und Blind Date also immer gleich. Was ändert sich denn dann außer den Protagonisten bei den Clips?
Also Blackbox ist natürlich etwas, was sich am wenigsten verändert, aber man kann einfach einen Clip mit dem anderen nicht vergleichen. Also ich habe keinen Clip, der ähnlich ist dem anderen, weil jeder auf einer sehr ehrlichen Weise die eigene Sexualität sprechen lässt, ja, und nicht eine Show macht, sondern wahre Sexualität ausübt. Das heißt, jeder Clip ist anders. Blind Date ist halt ein Experiment. Und da kann es gut ausgehen, da kann es auch schlecht ausgehen. Ja, man
schlecht ausgehen heißt was?
Naja, das sind ja zwei Leute, die sich nicht kennen und nie gesehen haben und mit Augenbinde sich rantasten müssen und schauen, ob daraus auch eine Sexualität entstehen kann. Und wenn ja, wie schaut die aus? Und ich sage dann auch immer, es gibt kein Muss. Das heißt, wenn du gerade in dem Moment, wo ich euch zusammenführe und ihr voreinander steht, spürst, na, ich kann das nicht, ich kann das einfach nicht, dann sagst du, ich kann nicht. Und dann brechen wir ab. Oder währenddessen, wo man sagt, man ist schon einen Schritt weitergegangen, man hat sich schon geküsst und so weiter, aber sagt, ich kann ihn nicht riechen, oder er sagt, ich kann sie nicht riechen, ja, was natürlich ein sehr wichtiger Aspekt ist, der Geruchssinn. Also wie gesagt, man gibt für Blind Dates sehr, sehr viel Geld aus, weil es sehr teuer ist zu machen, aber gleichzeitig erwarte ich mir nicht, dass das jedes Mal im Sex endet.
Wir müssen noch mal kurz auf die Ästhetik von euren Filmen kommen. Mhm. Also du hast es ja selber gesagt, Blackbox ist ein Teil des Bildes schwarz und ansonsten ist es ein Zufall, wo die drei Kameras quasi gerade auf die Menschen treffen. Habt ihr denn eine bestimmte Schnitttechnik oder ist das das Geheimnis von eurer Ästhetik?
Du musst natürlich ein Konzept haben, wie du schneiden möchtest. Ja, also meine Schnitte sind natürlich sehr ähnlich.
Wie ist denn deine Bildkomposition?
Ich bin ja aus der Musik, ja. Musik ist mein Leben. Und ich schaue mir das Rohmaterial an und assoziiere damit gleich eine Musik. Mein Problem ist nur, die Musik, die ich assoziiere, darf ich für meine Blackbox nicht verwenden.
Wieso?
Naja, Wotans Abschied, das ist so sexuell, diese Musik. Oder was war das? Korngold-Symphonie, der langsame Satz, der dritte Satz. Oh mein Gott, ja. Das ist einfach für mich Orgasmus-Nähe, ja. Also auf jeden Fall
und warum darfst
vom
du das
Hören
nicht,
her.
Warum darfst du das nicht verwenden? Ist das ein rechtliches Problem? Oder?
Soll ich bei Emi anrufen und sagen, ich möchte Wotans Abschied verwenden für meine Pornos? Das werden die nie zulassen. Das kostet ja viel.
Das kostet viel, das ist das Ding. Ja, aber das bin ich mir nicht sicher. Den Plattenfilmen geht es ja auch nicht mehr so gut, ob den nicht sagen, komm, mach mal einfach, ist uns lag so. Ne? Zumal du ja künstlerische Pornos machst, du machst ja jetzt keinen Crap.
Das ist wurscht, weil wenn die Leute Porno hören, dann assoziieren sie sofort gleich Rotlichtmilieu, Drogen, Prostitution, Mafia, das wird assoziiert, ja. Also wenn ich jetzt zu Emi oder Sony gehe und sage, ich bin Pornoproduzentin, dann hören sie mich gar nicht an. Das war ja das Gleiche mit meiner Bank. Ich bin seit Jahren bei dieser Bank Kunde und hatte normale mein Privatkonto etc. und auch mein Berufskonto, wo meine ganzen Eingänge vom Singen herkamen, damit hatten sie kein Problem. Und jetzt bin ich Pornoproduzentin. Und sie haben mich als Geschäftskunden rausgeschmissen.
Was? Ja. Das ist jetzt nicht dein Ernst.
Die stellen sich hin und sagen, das können wir ethisch nicht vertreten. Und ich habe nur gesagt, das ist für mich ein Wahnsinn, dass ich von einer Bank das Wort Ethik höre.
Ja, allerdings.
Ja. Aber gut, ich bin halt zu einer Konkurrenz gegangen. Die haben mich einfach genommen, aber ich habe denen nicht gesagt, was ich mache.
Ihr seht mich sprachlos und das will schon was heißen. Adrenesi Munian war heute bei uns zu Gast in Eine Stunde Liebe. Sie macht Femme-Pornos, die es so bis jetzt noch nicht gegeben hat. Künstlerische Pornos, die wirklich so ein bisschen an Musikvideos erinnern. Zu sehen ist Sex zwischen echten Menschen, Laien, gefilmt bei echtem Sex ohne Drehbuch. Getragen von der Musik, die die Ex-Opernsängerin aus Wien unter die Bilder mischt. Die Psychologie des Sexes versucht Adrenesi Munian so nach eigenen Worten einzufangen. Wie entwickelt sich Sex ohne Einflussnahme von außen, aber in einem vorgegebenen Setting? Die wirklich wunderschönen bis verstörenden Ergebnisse dieser Idee seht ihr auf arthouse-vienna.at. Schaut's euch an und schreibt auch gerne, was ihr von Eine Stunde Liebe heute Abend gehalten habt. Wie immer per Mail an deutschlandfunknova.de oder über unsere Seiten bei Facebook, Instagram und Twitter. Mein Name ist Judith Ebert. Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Jeden Freitag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.